Was würde eigentlich passieren, wenn von heute auf morgen alle US-Technologieunternehmen ihre Dienste in Europa abschalten oder massiv einschränken würden? Keine Microsoft Cloud, kein Google, kein ChatGPT und auch das iPhone streikt. Ist das unwahrscheinlich? Ja, in dieser extremen Form ist es natürlich sehr, sehr unwahrscheinlich. Unmöglich ist es nicht. Vor allem aber ist eine funktionale Einschränkung oder politische Instrumentalisierung unserer Alltagstechnologien nicht mehr ausgeschlossen. Denn spätestens mit dem Amtsantritt von Donald Trump und seiner America First Politik ist damit zu rechnen, dass Technologie als geopolitisches Machtinstrument benutzt wird. Oder denken wir an ein anderes Szenario. Was würde passieren, wenn die USA binnen weniger Jahre ihre Vormachtstellung in kritischer Informationstechnologie einbüßen würde und beispielsweise China im KI-Rennen auf die Überholspur schwenkt? Wenn wir ehrlich sind, europäische Unternehmen sind aktuell ganz massiv von US-amerikanischen IT-Systemen, KI-Lösungen und Softwareplattformen abhängig. Ob die USA oder China die Oberhand gewinnen, ist eine Frage der nächsten Jahre. Wir hier in Europa müssten uns fragen, wie digital souverän ist Europa eigentlich und wie widerstandsfähig sind wir, wenn sich die technologischen oder politischen Rahmenbedingungen so verändern, wie sie das gerade tun. Genau darüber sprechen wir heute und darüber, was europäische Unternehmen jetzt tun können, um sich abzusichern.
Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher.
In meiner letzten Folge, Er ist wieder da, habe ich davon gesprochen, dass wir im Lichte der Regierung Trump II unsere Strategie und Positionierung gegenüber den USA überdenken müssen. In der heutigen Folge möchte ich dazu ein konkretes Beispiel liefern, nämlich das Risiko politisch instrumentalisierter IT und gesteuerter KI. Denn natürlich kann kein Zweifel bestehen, Informations- und Kommunikationstechnologie ist die Schlüsseltechnologie unserer Zeit. Ohne IT-Systeme, ohne Computer, Laptops, Handys, ohne das Internet würde unsere Wirtschaft stillstehen. Und seit kurzem ergänzen wir diese Liste um KI, um künstliche Intelligenz, mit ihrer exponentiell steigenden Bedeutung im beruflichen Alltag. Beruflich und privat verlassen wir uns darauf, dass all das funktioniert. Und wir verlassen uns auch darauf, dass das weitgehend neutral funktioniert. Wir wissen natürlich, im Internet steht viel Blödsinn und soziale Medien fördern auch jede Menge absonderlicher Meinungen zutage. Zumindest im Business-Kontext gehen wir aber davon aus, dass wir schlau genug sind, solchen Unsinn zu erkennen und damit umzugehen. Vor allem gehen wir ganz selbstverständlich davon aus, dass die Software, die wir einsetzen, keine eigenen Motive hat und ja auch keine Motive einer Regierung oder eines Oligarchen einprogrammiert sind. Wir sind uns ganz sicher, Excel rechnet mit kühler Präzision, ohne darüber nachzudenken, was wir ihm zu rechnen geben. PowerPoint erträgt mit stoischer Gelassenheit alle Inhalte, die wir darstellen wollen und bildet sich keine eigene Meinung dazu. Word verändert nicht einen Text, den wir schreiben, weil Bill Gates zu dem Thema, um das es da geht, eine andere Meinung hat als wir. Wir sind auch einigermaßen überzeugt davon, dass die Daten, mit denen wir täglich hantieren, in sicheren Händen sind. Wir investieren in Ausfallsicherheit, in Backups und in die Abwehr von Hackern und Cyberkriminellen. Und damit meinen wir eben nicht Tim Cook, den Chef von Apple. Klar werden die Daten, die wir produzieren, systematisch ausgewertet. Sonst würde ja KI nicht lernen können, sonst würden auch unsere Suchergebnisse nicht treffsicherer. Aber Google, Apple, Microsoft und so weiter, sie manipulieren die Daten nicht. Sie spionieren uns nicht im Einzelnen aus. Sie machen sich nicht unser Wissen zu eigen. Sie sorgen für ein angemessenes Maß an Datenschutz. Davon kann man überzeugt sein und diese Überzeugung ist durchaus angebracht. Neben dem Aufschrei der Konsumenten, der zu befürchten wäre, wenn es anders wäre, und auch abgesehen von grundsätzlich ethischen Überlegungen, die solche Eingriffe verhindern, gibt es vor allem noch einen anderen ganz gewichtigen Grund dafür. Es ist schlichtweg verboten. Es gibt Gesetze, die das nicht zulassen. Und egal, wie man zu den großen Konzernen steht, sie halten sich im Wesentlichen an die Spielregeln. Sie reizen diese Spielregeln aus, das stimmt schon. Sie gehen an die Grenze dessen, was erlaubt ist, aber sie überschreiten diese Grenzen normalerweise nicht. Und genau das ist der Punkt, der die Diskussion nun grundlegend auf den Prüfstand stellt. Wenn eine Regierung Trump nämlich diese Gesetze verändert, und das tut sie ja mit atemberaubender Geschwindigkeit und mit bemerkenswerter Deutlichkeit, dann kann sie, dann wird sie auch den Rahmen dessen verschieben, was im Technologieumfeld verboten ist oder eben erlaubt. Man muss gar nicht dystopische Weltverschwörungstheorien wälzen oder ein paranoider Wirrkopf sein, man muss nur in andere Länder schauen. Nach China zum Beispiel. Dort gibt es bekannterweise Social Scoring. Es wird also Technologie dafür verwendet, durch Überwachung und einen im Internet öffentlich einsehbaren Punktestand Menschen zu mehr systemkonformen Verhalten zu erziehen. Auch wenn das hierzulande deutlich gravierender dargestellt ist, als es in der Realität ist, so ein System ist selbstverständlich auch in den USA denkbar. In Teilbereichen wird es ohnehin schon angewendet, beispielsweise im Bankenwesen, wo jeder Bürger hier in Nordamerika einen Credit Score hat, von dem es abhängt, ob und zu welchen Konditionen man einen Kredit bekommt oder auch zum Beispiel einen Mietvertrag. Also ganz weit hergeholt ist es nicht, dass solche Systeme auch insgesamt eingeführt werden. Noch dazu, wodurch relativ perfide Kommunikation die Bevölkerung dem gar nicht ablehnend gegenübersteht. In China beispielsweise wird das Social Scoring System von den Menschen überwiegend positiv wahrgenommen, weil es vorgeblich gegen Korruption und gegen betrügerisches Geschäftsgebaren wirkt. Welche Inhalte im Internet angezeigt werden, ist ebenfalls starken Einschränkungen unterworfen. Im bereits angesprochenen China gibt es die Great Firewall, die Google, Facebook, YouTube, WhatsApp, Wikipedia und viele, viele Nachrichtenseiten blockiert. In Indien gibt es regionalspezifische Sperren, zum Beispiel im Kaschmir. Aber auch in uns naheliegenderen Ländern wie etwa der Türkei werden regierungskritische Medien im Internet regelmäßig gesperrt. Und sogar in der EU selbst sind Einschränkungen bekannt, beispielsweise in Ungarn. Und selbstverständlich sind Facebook und andere soziale Medien nicht bloß deswegen sehr unzuverlässige Quellen für objektive Information, weil Hinz und Kunz dort ihre Meinung zum Besten und als Wahrheit darstellen können, ohne dass es objektive Kontrollen gibt. Sondern vor allem auch deswegen, weil durch die Natur ihrer Wirkungsweise und durch die Gewichtung der zugrunde liegenden Algorithmen gezielt Meinung gemacht werden kann und gemacht wird. Was unter Elon Musk aus Twitter wurde, ist das prominenteste Beispiel dazu. Wenn das, was wir online an Informationen vorfinden, systematisch gefärbt wird, dann verändert sich dadurch unser Bild auf die Welt und in der Konsequenz dadurch letztlich die Welt selbst. Je stärker wir auf Informationstechnologie setzen, umso mehr begeben wir uns auch in deren Abhängigkeit, nicht nur strukturell, sondern eben auch inhaltlich. ChatGPT blendet beispielsweise bei seinen Antworten einen kleinen Disclaimer ein. Da steht, ChatGPT kann Fehler machen, überprüfen Sie wichtige Informationen. Aber KI kann nicht nur beiläufig Fehler machen, als Ergebnis eines unvollkommenen Reifegrads der Technologie. Sie kann auch darauf trainiert werden, eine Meinung zu haben und Antworten eben nicht neutral zu liefern, sondern mit einem gewollten Filter vorzusortieren, ohne dass uns das bewusst ist. Dann ist KI nicht mehr länger der vertrauensvolle Co-Pilot, der uns neutrale Antworten auf unsere Fragen gibt. Der auf unsere Fragen das gesamte Spektrum sinnvoller Antworten liefert. Dann wäre KI ein gefährlicher Bruchpilot am Nebensitz, der potenziell mehr Schaden anrichten kann als Nutzen stiften. Man muss ja zunehmend KI gar nicht mehr explizit aufrufen, um sie zu verwenden, also eine KI-App starten oder einen KI-Dienst befragen. Auch wenn wir das gar nicht aktiv tun, entgehen wir KI nicht mehr. In vielen Programmen und Diensten ist sie mittlerweile subkutan eingebaut. Die Rechtschreibprüfung und Stilverbesserung in der Textverarbeitung, die Analysewerkzeuge in Tabellenkalkulationen, die Problemkategorisierungen in Kundendienstsystemen, die Lead-Qualifizierung in CRM-Programmen, die Bedrohungserkennung in Cybersecurity-Tools, die Auswahl der Musik, Videos, Podcasts, Nachrichten, Artikel, natürlich die Ergebnisse von Suchmaschinen und so weiter und so weiter. KI arbeitet in zahlreichen Systemen unsichtbar im Hintergrund. Und ebenso unsichtbar könnte die Auswahl der Daten, auf die KI zurückgreift, eingeschränkt werden oder anders gewichtet werden. Und damit die Ergebnisse, die sie uns präsentiert. Und zwar nicht nur gefärbt nach objektiven Kriterien und auch nicht bloß nach absatzrelevanten marketingspezifischen Gesichtspunkten, sondern nach weltbildlichen, nach politisch gesteuerten. Wenn wir all diesen Systemen nicht mehr in dem Maß vertrauen können, wie wir das derzeit tun, dann betrifft das die Werkzeuge, mit denen wir tagtäglich arbeiten und damit unsere Wettbewerbsfähigkeit. Wenn Technologie zur politischen Waffe wird, ist unsere Demokratie bedroht und auch unsere wirtschaftlichen Interessen. Daten sind der wichtigste Rohstoff des 21. Jahrhunderts und es wäre naiv zu glauben, dass in einer Welt, in der Technologiekonzerne, aber auch Regierungen Milliarden in KI und digitale Plattformen investieren, nicht auch um diese Daten ein wirtschaftlicher Wettbewerb entbrannt ist. Wirtschaftsspionage ist gelebte Realität. Jede Suchanfrage, jede Cloud-Speicherung, jede KI-gestützte Analyse erzeugt Daten, die, wenn sie in die falschen Hände geraten, Unternehmen benachteiligen könnten. Wer garantiert, dass strategische Geschäftsentscheidungen, die mit einer US-amerikanischen KI- oder Cloud-Lösung getroffen werden, nicht irgendwann als wertvolle Informationsquelle für politische oder wirtschaftliche Entscheidungen genutzt werden? Oder dass ein KI-gestütztes CRM-System nicht ganz subtil bestimmte Kunden oder Märkte bevorzugt, weil es auf Algorithmen basiert, die eben nicht neutral optimieren, sondern strategisch beeinflussen. Gerade europäische Unternehmen müssen sich bewusst machen, dass digitale Souveränität nicht nur eine Frage der Systeme, sondern auch der Datenhoheit ist. Wer die Infrastruktur kontrolliert, kontrolliert langfristig auch die Spielregeln. Und wenn der Zugang zu diesen Systemen von politischen Interessen abhängt, dann betrifft das nicht nur Handel und Zölle, sondern auch den Wettbewerb um Wissen, um Innovation, um letztlich wirtschaftliche Vorherrschaft. Wenn die Regierung Trump eine USA-First-Technologiepolitik durchsetzt und es gibt wie gesagt keinen Zweifel daran, dass sie das tut, dann wird das gravierende Folgen für uns in Europa haben. Nicht nur werden sich die USA durch Protektionismus ihre ohnehin schon dominante Rolle in der KI-Entwicklung weiterhin sichern wollen, sie werden ihre Exportpolitik vielleicht an eine gefällige Haltung in anderen Fragen knüpfen. Dann bekommt eben ein Land nur dann uneingeschränkten Zugang zu ChatGPT, wenn es zugleich auch seine Zölle auf US-Rindfleisch senkt oder so ähnlich. Solche Blockaden, solche Machtspielchen würden die geopolitische Stabilität gefährden und so leid es mir tut, ich denke, wir können den Konjunktiv hier streichen und daher sagen, solche Blockaden werden die geopolitische Stabilität gefährden. Wir müssen uns mit der Frage auseinandersetzen, was wir tun, wenn US-Unternehmen umfallen, also politischem Druck nachgeben oder überhaupt durch legislative Maßnahmen dazu gezwungen werden. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass wir aktuell massiv von Amerikas Algorithmen abhängig sind. Ganz konkret, was passiert in Ihrem Unternehmen, wenn zentrale US-Dienste wie Google, LinkedIn, Facebook, Microsoft Cloud-Lösungen oder eben ChatGPT durch politische Maßnahmen in ihrer Leistungsfähigkeit für Europa eingeschränkt werden? Und weil ich jetzt die ganze Zeit angesichts der Dominanz von Amerika in IT-Themen und im Lichte der jüngsten Amtsübernahme von Donald Trump vor allem über die USA gesprochen habe, zur Ergänzung ein Schwenk auf die andere Seite des Globus. Selbstverständlich verfolgt auch China eine nationalistische Industriepolitik. Und das auf der Basis rasanter wirtschaftlicher und technologischer Fortschritte. So ist in den letzten Tagen beispielsweise die chinesische KI-Software DeepSeek ins Brennglas der Tech-Szene und auch der globalen Börsen geraten. Nach Berichten, wonach DeepSeek mindestens so leistungsfähig, aber deutlich weniger ressourcenhungrig als die US-Konkurrenz sei, ist den OpenAIs, Microsofts, Googles und Amazons nicht nur der Schrecken ins Gebein gefahren, sondern auch deren Aktienkurse in den Keller. Eine Wall Street-Analystin hat gestern trocken kommentiert, die technologische Vormachtstellung der USA wird von China in Frage gestellt. Der Fokus liegt jetzt darauf, ob China es besser, schneller und kostengünstiger als die USA machen kann und damit, wer das KI-Rennen gewinnt. Europa kommt in dieser Diskussion gar nicht vor, höchstens als Absatzmarkt. Infolge des Ukraine-Krieges wurde Europa seine immense Abhängigkeit von Russland deutlich, mit dessen Vormachtstellung beim Rohstoff Energie. Diese Abhängigkeit hat hierzulande die Inflation in ungeahnte Höhen getrieben, hat die Frage nach der Wettbewerbsfähigkeit zum Beispiel der deutschen Industrie befeuert und insgesamt aufgezeigt, auf welch tönernen Beinen unser Wohlstand steht, wenn Schlüsselressourcen knapp werden. Der Rohstoff Software kommt momentan hauptsächlich aus den USA. Der Rohstoff Hardware, also Chips, Halbleiter, Komponenten, aber auch Gesamtsysteme wie PCs, hängt ganz eng von China ab. Welche Folgen Engpässe, Zugangshemmnisse oder politisch gefärbte Technologie hätte, ist angesichts des Ringens um die Hegemonie der beiden Giganten für uns unabsehbar. Wir fürchten uns zuweilen davor, dass KI als Technologie die Welt übernimmt, dass Roboter das Bewusstsein erlangen, die Weltherrschaft an sich reißen und dann die Menschheit ausrotten werden. Wer das glaubt, hat vielleicht ein bisschen zu oft Terminator gesehen. Viel wahrscheinlicher ist nämlich, dass eine Regierung Trump und eine fügsame IT-Branche gezielt Technologiepolitik betreibt, um ihren eigenen Vorteil zu maximieren. Oder dass im Wettstreit zwischen China und den USA vor allem Europa Schaden nimmt. Natürlich, es muss nicht so extrem kommen. Es gibt auch gute Argumente dafür, dass nicht so heiß gegessen wird wie gekocht. Der US-Binnenmarkt ist zwar groß, dennoch verdienen die IT-Hersteller einen erklecklichen Anteil ihrer Gewinne außerhalb der USA. Das gleiche gilt auch für China. Eine zu restriktive Politik würde den Zugang zu lukrativen Märkten wie Europa gefährden. Tech-Unternehmen brauchen internationale Talente und viele der besten KI-Entwickler sind grundsätzlich global mobil. Ein Braindrain wird sich aufgrund nationalistischer Politik so und so verlangsamen, auch ohne gesetzliche Maßnahmen. Denn wer will schon in einem Land arbeiten, in dem man als Ausländer immer schief angeschaut wird? Und schließlich gilt am Ende vielleicht sogar, dass Europa doch der lachende Dritte ist. Es gibt also natürlich auch Gegenargumente, dass die USA und China ihre Technologiepolitik nicht massiv als Waffe einsetzen werden, beziehungsweise nicht gegen Europa gerichtet. Es muss nicht alles gleich ins Extrem kippen. Fakt bleibt aber, IT und Daten sind bereits heute die erfolgsentscheidenden Ressourcen. In der Zukunft ist KI der Wettbewerbsfaktor Nummer 1. Das ist der Grund, warum ich in meiner letzten Podcast-Folge mit dem Titel "Er ist wieder da" Unternehmen dazu geraten habe, ihre Abhängigkeiten sehr sorgfältig zu durchleuchten und gezielt eine Risikostreuung in die Wege zu leiten. Der Blick nach vorne. Wie wir unsere Wettbewerbsfähigkeit in einer Welt sichern, die von technologischen Supermächten dominiert wird, das ist ohnehin schon längst die entscheidende Frage. Sie hat mit dem Amtsantritt von Donald Trump nochmal dramatisch an Bedeutung gewonnen. Was kann man in Europa tun? Was können europäische Unternehmen jetzt tun? Nun, Punkt 1 ist natürlich, die eigene technologische Souveränität zu überprüfen. Das beginnt bei einer umfassenden Beschau, welche Systeme potenziell betroffen sind. Entweder aktuell oder auch mit dem Blick auf kommende Versionen auf die Technologie-Roadmap sozusagen. Insbesondere in Schlüsseltechnologien ist spätestens jetzt der richtige Zeitpunkt dafür, die Perspektive zu weiten, eine vorausschauende Risikostreuung in Angriff zu nehmen und damit auch die bevorzugte Auswahl von Anbietern, zum Beispiel aus dem Binnenraum Europa, zu befeuern. Oder zumindest für einen digitalen Schulterschluss mit Akteuren wie Indien, Japan oder Südkorea, um gemeinsam an Alternativen zur digitalen Dominanz von Washington oder Peking zu arbeiten. Jedenfalls ist es angebracht, sich gezielt strategische Partner auch aus anderen Ländern zu suchen, statt immer nur zwischen den USA und China abzuwägen. Faktor Nummer 2: Innovation, Innovation, Innovation. Es ist ja fast so, als ob da meine Schallplatte hängen geblieben wäre. Ich sage es halt immer wieder in jeder Podcast-Folge beinahe. Eigene Innovationskraft ist und bleibt der Schlüssel für Zukunftssicherheit. Und Faktor Nummer 3, Talente fördern und halten. Wenn Europa in Sachen Technologie selbstbewusster agieren möchte, muss es die Schlüsselressource Nummer 1 halten und aufblühen lassen, nämlich Know-how-Trägerinnen und Know-how-Träger. Für Unternehmen gilt das entsprechend. Also Fachkräfte ausbilden, attraktive Arbeitsbedingungen bieten und den Innovationsgeist fördern. Das Fenster für entschlossenes Handeln könnte sich schneller schließen, als so mancher annimmt. Die langsamen politischen Entscheidungsprozesse der EU und ihrer Mitgliedstaaten sind legendär und werden sich als echtes Problem erweisen. Ein Beispiel dazu. Die Datenschutzgrundverordnung DSGVO wurde von der EU-Kommission nach einem zweijährigen Beratungsprozess 2012 vorgestellt, 4 Jahre später beschlossen und nochmal 2 Jahre später in Kraft gesetzt. Das Ganze hat also schlanke 8 Jahre gedauert. Wenn die EU ein ähnliches Thema heute mit dem heutigen Tag zu bearbeiten beginnen würde, dann würde es, bis ein Ergebnis vorliegt, so lange dauern, dass in den USA bereits der Nachfolger des gerade eben erst ins Amt eingetretenen Donald Trump zur Wiederwahl anstehen würde. Europa wird auf der einen Seite von der Rasanz der Technologie und auf der anderen Seite von der Handlungsgeschwindigkeit anderer Staaten in den Schatten gestellt, und zwar sowas von. Wir wissen es ohnehin, aber man muss es sich immer wieder vor Augen führen. Als Unternehmerin, als Führungskraft dürfen wir nicht darauf vertrauen, dass das Tempo europäischer Politik mit den globalen Entwicklungen Schritt hält. Darüber kann man klagen, man soll auch darüber klagen, aber man muss eben auch im eigenen Handlungsumfeld etwas tun. Jetzt ist also der richtige Moment für mutige Schritte und die 3 genannten Schwerpunkte zeigen in die richtige Richtung. Erstens, eigene unternehmerische Technologiesouveränität fördern. Zweitens, im eigenen Betrieb Innovation vorantreiben und drittens auf Talente fokussieren. Diese Schritte können und müssen Betriebe jetzt umsetzen. Der erneute Amtsantritt von Donald Trump ist nicht nur eine geopolitische Herausforderung, sondern auch ein Weckruf. Er zwingt uns, unsere eigene technologische Souveränität ernster zu nehmen, Abhängigkeiten gezielter zu reduzieren und eine unabhängige, wettbewerbsfähige digitale Zukunft anzustreben. Sonst werden wir am Ende vom globalen KI-Express, dessen Lokomotive USA soeben die Weiche aufs Nebengleis genommen hat, abgehängt.
Das war eine Folge von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen finden Sie auf www.blicknachvorne.com. Abonnieren Sie diesen Podcast und seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt: Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt.